Kapitel 1. Taui, 30. Mai 2049. Das Schlagen ihrer Schwingen. Das dröhnende Brausen raste so schnell heran, dass die eigenen Worte bald nicht mehr verstanden werden konnten. Und da waren sie. Die Tiere stießen hörbare Schreie aus und solche, die bis in den Ultraschallbereich reichten und nur noch teilweise als schrille, in den Ohren schmerzende Töne vernommen werden konnten. Doch dafür wurden sie umso heftiger empfangen, wie Faustschläge. Obwohl die Forscher darauf gefasst gewesen waren, traf es sie wie ein Schock. Und für eine Sekunde verharrten sie schreckerstarrt. Es mussten 20, 30, nein, viel mehr Kalongs sein, die nun angriffen, die Menschen umschwirrten, nach ihnen schnappten und mit ledrigen Schwingen nach ihnen schlugen.
»Zusammen!« brüllte Tuire Sitare so laut, dass ihn alle einigermaßen verstehen konnten. »Waffen raus!«
Das Kommando rüttelte sie auf, alle handelten reflexartig. Das Team um Eric Leiden zog die Handkombiwaffen, während weitere Befehle folgten, innerhalb von höchstens 2 Sekunden.
»Schwenken!« schrie der Allora als nächstes. »Dauerfeuer!«
Sie mussten zuerst die Aktivierung suchen. Zwar waren sie inzwischen mit der Funktion dieser Waffen vertraut, dennoch waren sie keine Soldaten und hatten nicht die entsprechende Übung, um alle Funktionen blind betätigen zu können. Doch dann hatten sie die Taste gefunden und hielten die Mündungen in die jeweils gleiche Richtung, damit sie sich nicht versehentlich gegenseitig erschossen. Sie wichen den hektisch umherflatternden Nachtraubtieren aus, die noch unentschlossen schienen, ob sie zum Kontaktangriff übergehen sollten, stellten sich Rücken an Rücken, um einander Deckung zu geben, hielten nach oben, lösten die Sicherung und drückten ab. Sie schwenkten nach Tuires Anweisungen jeweils von links nach rechts und holten bereits mit der ersten Salve ein Dutzend Kalongs aus der Luft. Dabei konnte kaum gezielt werden, allein die schiere Menge an Munition tötete die angreifenden Tiere. Kurz innehalten, nachladen, weiterschießen, das nächste Dutzend herunterholen. Es blieb keine Zeit zum Nachdenken, alles ging ganz automatisch. Und dann war es auch schon vorbei. 2 Minuten, mehr nicht. Bis die Flattertiere sich abrupt zurückzogen und verschwanden und mit ihnen das Rauschen. Genauso schnell, wie sie gekommen waren. Rauch und Staub verzogen sich, das Echo der Schüsse verklang, sie waren allein. Für einen Moment herrschte Schweigen und die Menschen lauschten in die Dunkelheit hinaus. Hinter dem flackernden Lichtkreis, den das Lagerfeuer schlug, herrschte beinahe lichtlose Nacht und Stille. Selbst der Wind schwieg und brachte weder die leisen Geräusche des Meeres noch Salzgeruch mit. Die Forscher veränderten ihre Stellungen, gingen herum, um festzustellen, ob sie sich nicht getäuscht hatten, und blieben dann wieder stehen, ihre Silhouetten nur einseitig matt beleuchtet vom Feuerschein. Der eine oder andere rieb sich Arme, Beine oder auch das Gesicht, wo sie von den kinetischen Schreien getroffen worden waren.
»Ich glaube nicht, dass es das schon gewesen ist«, wisperte Bay McGraw so leise, dass sie garantiert nicht von der ganzen Runde verstanden werden konnte.
Bell hoffte, dass diese kurze Äußerung nicht schon zu viel gewesen war, um die Gefahr wieder anzulocken. »Wie die berüchtigte Ruhe vor dem Sturm. Trügerisch. Eine Vorbereitung auf die Katastrophe.« Für den Augenblick hatten sie, wie beim ersten Angriff an diesem Morgen, die Kalongs vertrieben. Die Fernwirkung der Waffen und der plötzliche gleichzeitige Tod so vieler Artgenossen hatte die Tiere wohl verunsichert. Aber das würde diesmal sicher nicht lange vorhalten. Die Flughunde waren auf der Jagd und damit ganz bestimmt nicht endgültig vertrieben. Vielleicht war dies zudem nur eine Vorhut gewesen, um festzustellen, wie stark die Beute war. Das Feuer bekümmerte das nicht. Es fraß gierig das hingeworfene Holz, das die Forscher mühsam zusammengesammelt und in einer Sandkuhle entzündet hatten, und präsentierte dafür die vielfältigsten, farbigen Flammen mit bis zu 40 Zentimetern Höhe. Der halbe Durchmesser des Lichtkreises bis zu seinem ausfasernden Rand betrug 3,5 Meter, einen Trost vor der ungewissen Dunkelheit dahinter bildete dieser schmale Rahmen kaum. Bell drehte langsam den Kopf und sah sich um, ohne ihre angespannte Haltung zu verändern. Waren sie alle noch da? Sie erblickte auf ihrer Höhe, auf der anderen Seite des Feuers, Eric Leiden, den Anführer ihrer Gruppe. Ein genialer Wissenschaftler mit seltsamen Marotten. Im Augenblick schien es, als wäre er im Stehen eingeschlafen. Die Lider waren halb geschlossen und seine Miene völlig ausdruckslos. An seinem linken Arm war der Anzug aufgerissen und an den Rändern rot gefärbt von einer frischen Wunde. Schräg hinter ihm, am Rand des Lichtbereichs, wachsam wie immer, aber Prayapati. Er hatte eine Wunde am Bein davongetragen. Die Gegensätzlichkeit ihrer Charaktere bildete die besten Voraussetzungen für ständige Auseinandersetzungen zwischen Bael und Abba, obgleich oder gerade auch, weil sie beide eine teils indische Ahnenreihe hatten. Mit Erek stritt sowieso jeder und andauernd, doch zwischen Abba und ihr war das etwas anderes. Manchmal ging Bael das gehörig auf die Nerven. Andererseits aber wusste sie, dass ihr etwas fehlen würde, sollten die Frotzeleien aufhören. Ganz abgesehen davon, dass sie sich auf den Kollegen verlassen konnte, wie auf jeden der kleinen Truppe. Denn sie hatten in der kurzen Zeit sehr viel gemeinsam durchgemacht. Das schweißte zusammen, ob man sich privat nun nahe stand und sich mochte oder nicht. Sie waren alle Wissenschaftler und Profis. Wie Luan Perperim, die nach Bels Ansicht Erek eine Menge voraus hatte. Sie war eine überaus kompetente Frau mit zweifachem Doktortitel. Luan war alles, was Bael nicht war. Gelassen, selbstbewusst, schlank und sportlich. Immerhin, Bael konnte getrost von sich sagen, dass auch sie über ein kluges Köpfchen verfügte. Auf ihrem Fachgebiet machte ihr so leicht keiner was vor, auch ohne doppelten Doktor. Bael hatte durchaus versucht, Luan zu hassen, aber vergeblich. Es war ausgeschlossen, Luan nicht zu mögen. Sie bildete den ruhenden Pol der Chaostruppe. Sie war ein Mensch, den man gern hatte, ob man wollte oder nicht. Klug, gebildet und schön. Und unvoreingenommen nett noch dazu. Bael musste innerlich über sich selbst lachen, woran sie in diesen Sekunden der Panik dachte. Reine Ablenkung, um sich den Moment schön zu denken, mit fröhlich flackernden Flammen und der Erinnerung an den Klang von Lagerfeuerliedern früherer Zeiten. Den Schmerz ignorieren, der an einigen Stellen pochte. Irgendetwas musste sie tun, während sie dastand, horchte und wartete. Es gab sonst nichts. Sie waren ausgeliefert, befanden sich auf dem Präsentierteller.